Wahrheit zu sich selbst ist nicht immer leicht, besonders wenn klar ist, dass die Wahrheit wehtut.
Und in diesem Sinne, willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Alexander Blunk, aus Dresden zugeschaltet. Und meinen wunderbaren Co-Host Gregor Vollmer Fuchs habt ihr gerade schon gehört. Der ist euch aus Magdeburg.
Ja, Grüße in die Runde.
So, wie immer die Frage, was wolltest du eigentlich gerade mit diesem Zitat aussagen? Worum geht's heute?
Ja, wir wollen heute mal über das Thema Wahrheit so ein bisschen philosophieren. Also auch so den Unterschied vielleicht auch zwischen Recht haben und Recht bekommen, so an der einen oder anderen Stelle, weil Wahrheit ja auch immer was Subjektives ist. Und da ist das, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Zitat zum Eingang gewesen, weil die Wahrheit, die man sich selbst ja mit sich selbst spricht, ja vielleicht auch immer nicht das ist, wie es wirklich ist.
Dann relativ einfache Eingangsfrage, warum ist es wichtig, dass wir uns darüber unterhalten?
Ja, weil wir auch sehr, sehr gut sind darin, uns selbst zu belügen. Gerade wenn Sachen mal nicht so gut laufen oder man vielleicht einen Fehler gemacht hat, tendiert man ja ganz, ganz schnell dazu, zu sagen, hey, war gar nicht meine Schuld. Das waren ja immer die anderen. Und ich glaube, da muss man auch einfach ehrlich und zu sich selbst sein, da auch an der einen oder anderen Stelle.
Das heißt, lass uns doch mal anfangen. Was ist für dich Wahrheit?
Komplizierte Frage. Ja, was ist Wahrheit? Also Wahrheit ist am Ende, wenn man die Dinge so beschreibt, wie sie sind. So rein objektiv erstmal betrachtet. Ja? So würde ich es erstmal stehen lassen in objektiver Sicht. Wie siehst du es denn?
Ja, ich bin ja so ein Definitionreiter und von daher ist ja auch beim Podcasten nie das Internet weit fern. Und Wahrheit ist laut Definition das Wahrsein bzw. die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Also eine Form von Richtigkeit. Und ich glaube, du hast es vorhin schon aufgemacht, aber ich würde da gerne tiefer reingehen. Wir wissen, es gibt Menschen, die sind farbenblind, es gibt Menschen, die sind taub, es gibt Menschen, also dadurch, dass wir uns häufiger auch in der Wahrnehmung das eine oder andere fehlt, wissen wir, dass wir Menschen die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass dieser Wahrheitsbegriff mit der persönlichen Wahrnehmung nicht immer viel zu tun haben. Und realistisch, also klar, gibt es Sachen, die sind bestätigt oder die nehmen wir als wahr an. Dazu zählen viele physikalische Gesetze, aber damit hat unser Alltag häufig nur peripher was zu tun, sondern in der Realität geht es halt häufig darum, Entscheidungen zu treffen oder versuchen, Dinge so zu beschreiben, wie man sie selbst wahrnimmt oder wie sie wirklich sind. Und das beeinflusst einen natürlich auch in der tagtäglichen Arbeit und im Umgang mit den Menschen um einen herum deutlich. Wo merkst du denn da, dass vielleicht Konfliktpotenzial herrscht?
Ich glaube, das größte Konfliktpotenzial ist immer, wenn irgendein Fehler passiert ist und die Leute dann nicht ehrlich zu sich selbst, also ich nutze auch gerne mal das Wort Ehrlichkeit hier an der Stelle, ehrlich zu sich selbst sind, dass sie es vielleicht verbockt haben. Ne? Aber man kennt das ja selbst, man hat einen Fehler gemacht und so. Vielleicht ist dann so manchmal der erste Reflex, ah, ist ja gar nicht meine Schuld. So. Und da einfach zu sagen, hey, guck mal, ich reflektiere die Situation nochmal und sich dann auch einzugestehen, ja, fuck, war vielleicht doch meine Schuld, sorry für das Wort, war vielleicht doch meine Schuld und dann das dann halt auch mit den Konsequenzen leben zu können. Ne? Weil oftmals fürchten wir dann ja einfach die Konsequenzen und bauen dann ein Lügenskonstrukt, um diese Konsequenzen nicht tragen zu müssen, die vielleicht der Fehler dann mit sich trägt, an der einen oder anderen Stelle.
Dann lass uns da mal kurz verharren, weil ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache. Das heißt, wir haben verschiedenste Stufen, auf denen wir uns bewegen können, auf denen auch man das Gefühl haben kann, dass da Dinge schieflaufen. Das eine sind Sachen, die in der eigenen Kontrolle liegen. Das heißt, das, was du gerade beschrieben hast, ich habe eine Handlung vollzogen und daraus ist X, Y oder Z passiert. So, daraus schließe ich, dass das so und so gewesen sein muss. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Ich sage mal, eine ganz einfache andere Möglichkeit ist ja ebenfalls noch, jetzt sind wir auch gerade gesellschaftlich, dass Dinge um uns herum passieren und wir dort gewisse Interpretationen reindeuten oder viele Leute sehr stark dazu neigen, Interpretationen reinzudeuten, die häufig eher einfach sind als richtig, wo man aber auch häufig mit diesem Wort Wahrheit arbeitet oder wo sich auch in den USA viel dieser Begriff Fake News etabliert hat. Das heißt, egal, also, wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich häufig eine emotionale Reaktion dazu, weil mir bewusst ist, dass das gerade nicht so war, wie es hätte sein sollen. Das ist ja eigentlich ein negativer Soll-Ist-Abgleich in dem Sinne. Aber warum hast du das Gefühl, dass man da auch häufig in die Defensive geht?
Weil es einfacher ist. Also Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, ist immer schwieriger, weil es ja teilweise dann auch mit Schmerzen verbunden ist. als dann einfach eine Ausrede zu suchen. Man kennt vielleicht mal ein kleines Beispiel. Also man kennt das ja aus Filmen oder vielleicht aus dem Krankenhaus, wenn Menschen fremdgehen. Das ist ja ganz oft, ja, da ist der Alkohol schuld, dann ist das schuld, die Situation ist schuld, ne? Was immer, also es ist immer was anderes schuld. Aber der Mensch, der daran beteiligt ist, der war daran beteiligt und der hat dann eine Entscheidung getroffen. So, und die Entscheidung hat er in dem Moment getroffen oder sie. So, und das ist eine Sache, über die muss man dann einfach Verantwortung übernehmen. Ne? Auch bei Straftaten ist es ja oft so, dass dann gesagt wird, hey, ich war nicht Herr meiner Sinne oder ne, ist im Affekt passiert oder wie auch immer, aber die Verantwortung muss man ja trotzdem dann für die Sachen tragen, die man getan hat.
Ich glaube, im Mittelalter sogar, wenn sich ein Mann abends in der Haustür geirrt hat, sprach man davon, dass derjenige von der Lendenpein gezwickt war. Also, das ist jetzt auch keine neue Sache, dass man da Themen hat mit der Art und Weise, wie man damit umgeht, sondern es gab sogar Sprichworte, die sich darüber etabliert haben, was denn da eigentlich passiert. Da merkt man auch, dass da viele Sachen mit denen, dass da auch viel Schambehaftetes dabei ist. Wenn man sich zum Beispiel den Begriff, ich weiß gar nicht, warum mir das in den Kopf kommt, aber es ist gerade da, vom Puff anschaut. Puff war damals eigentlich ein Gesellschaftsspiel, was man miteinander gespielt hat. Und wenn die Herren der Schöpfung, zumeist waren es Herren, sich in ein Freudenhaus begeben wollten, dann war es sehr unschick zu sagen, was sie da eigentlich wirklich vorhatten, weil es gesellschaftlich nicht so richtig okay war. Und deswegen hat man gesagt, man geht Puff spielen. Und irgendwann verwandelte sich das halt in, ich gehe in den Puff. Ja, das hatte mit dem eigentlichen Spiel erstmal nicht viel zu tun, aber es war eine gesellschaftlich anerkannte Art und Weise, durch die Blume die Wahrheit zu sagen. Und ich würde gerne eine Sache relativ stark trennen wollen. Wir haben schon das Thema Fehler anderswo relativ stark beleuchtet. Ich würde eher zurückkommen wollen auf das Thema Wahrheit an sich. Vielleicht, du hast es vorhin angesprochen, nochmal eine Stufe höher steigend, Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Wahrheit. Hast du da ein konkretes Beispiel aus deiner Welt, wie es gerade beschreiben können?
Naja, ich habe halt aus dem Ingenieurwesen dann eine schöne Beschreibung für, da kann ein Zustand eindeutig sein und ein Zustand eindeutig. Und das beschreibt, glaube ich, den Unterschied ganz, ganz gut. Also du kannst halt sagen, ich ordne jedem Buchstaben eine Zahl zu. Also A kriegt eine 1, B kriegt eine 2, C eine 3. Das ist eine eindeutige Sache, wenn jeder Buchstabe genau eine Zahl und die Zahl genau einen Buchstaben hat. Jetzt gibt es aber auch Situationen, wo ich sagen kann, hey, ich ordne den Buchstaben A die Zahl 1 und 2 zu. Dann ist das von den Zahlen rückwärts gesehen eine eindeutige Sache. Also die 1 hat das A, die 2 hat das A, die 3 hat das B, aber rückwärts halt nicht mehr, weil die A hat jetzt 2. Das ist dann nur noch eine eindeutige Sache aus einer Richtung. Und das zeigt so ein bisschen auf mathematischer Ebene, wo ich ja herkomme, wie verschieden die Betrachtungsweise dann ist. Weil die 1 sagt, ja, ist doch eindeutige Nummer. So, ne, ich habe das A. So, und die 2 sagt, ja, ich auch. So, aber das A sagt, ja, für mich ist es nicht eindeutig, weil ich habe zwei Nummern hier. So, und das ist dann eine Sache der Betrachtungsweise. Ob ich von den Buchstaben herkomme oder von den Zahlen her in dieser Situation, ob die Situation eindeutig ist oder nicht. So war es beides hier an der Stelle.
Und das ja vor allen Dingen, wenn es um Zwischenmenschliches geht, worum es ja auch häufig sehr oft in unserem Leben gehen darf, das ist dann eine Schwierigkeit. Also wir haben, also einfachstes Beispiel, einer der größten Streitpunkte in Beziehungen ist, in oder in heterosexuellen Beziehungen, statistisch Kommunikationswesen, beide sind gestresst, beide kommunizieren anders. Männer im Schnitt deutlich lösungsorientierter, Frauen eher, sagen wir, das Thema ansprechen, das Thema auf den Tisch wollend, um es erstmal loszuwerden, was tut, also, wobei die ihre persönliche Wahrnehmung haben können. Sie bringt ein Problem vor, er möchte es lösen, sie fühlt sich nicht verstanden. So, wer hat jetzt recht? Also, die Antwort ist, biologisch sind weibliche Frauen oder weibliche Frauen, ja, menschliche Frauen genauso weit von männlichen Menschen entfernt wie von männlichen Schimpansen. Also, das ist einfach eine andere Betrachtungsweise, die da auch teilweise mitschwingt, wo und das ist ein ganz einfaches Problem, wo es viel, viel schwieriger wird, je komplexer die Problemstellung ist. Und ich finde, das ist dann auch wieder in der Realität oder im Berufsalltag relativ wichtig. Mein Job als Immobilienfinanzierer ist es so, ich arbeite mit der Bank, ich arbeite mit den Kunden, ich arbeite auch meistens mit dem Makler oder Bauträger, der dann im ganzen Prozess drin ist. Das heißt, es gibt schon mal mindestens vier verschiedene Betrachtungsweisen im Schnitt. Und wenn zum Beispiel Unterlagen nicht richtig aufbereitet werden, und die Bank deswegen den Fall ablehnt, dann mag das vielleicht an mir gelegen haben, vielleicht auch nicht an mir gelegen haben. Aber je nachdem, wer da in der Runde darüber nachdenkt, das ist auf jeden Fall meine Verantwortung. So. Oder auch da Dinge durch die Gegend zu schieben. Und ich glaube dann dieser, das, was halt sehr stark assoziiert ist mit dem Thema Wahrheit, ist wie viel, also es ist ja auch das Thema Schuld, ne? Schuld, Stolz und Scham sind, würde ich sagen, die drei Sachen, die hier am meisten drauf einwirken. Und da muss man sagen, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das jetzt auch zu persönlich, aber dass wir beide über die Jahre eine sehr gute Kommunikation dahin entwickelt haben. Ich glaube nicht, dass wir dabei gestorben sind, aber dass wir dahin entwickelt haben. Und ich würde gerne in den Vordergrund stellen oder vielleicht mit dem erörtern, warum wir dort deutlich weitergekommen sind. Was wäre deine Einschätzung dazu?
Ich glaube, wenn wir jetzt mal reflektieren, wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns ja im Rahmen einer Weiterbildung kennengelernt, wo es darum ging, in der Karriereleiter irgendwie erstmal nach oben zu kommen durch gewisse Umsatzkennzahlen und ähnliches. Und haben dann ja auch angefangen, uns freundlich zu betteln. So. Also haben wir eine Competition draus gemacht am Ende. Und da sind wir ja viel in Kontakt gekommen. Und dann ist es, glaube ich, wenn du ein Ziel hast, worauf du hinarbeiten kannst, und deinen Sparringpartner hast, das ist bei mir auch im Sport so, also das kennen vielleicht auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man im Fitnessstudio angemeldet ist, geht man immer mal öfters, wenn man mit einem Freund oder einer Freundin verabredet ist, als wenn man dann doch alleine geht, also ne, das ist ja dann auch noch mal eine andere Motivation dazu, und dann haben wir uns da auf den Weg gemacht, und ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür, dass es funktionieren kann, war, dass wir beide halt offen dafür sind, also wir sind jetzt nicht so diese Menschen vom Typ, hey, ich lasse keine Gefühle raus und die Gefühle sind schwach, und ne, die gehören dann nicht in die Arbeitswelt und auch so nicht rein, ne, sondern als Mann darfst du keine Gefühle zeigen, Indianer kennen keinen Schmerz, wir kennen alle diese komischen Sprichwörter von unseren Eltern wahrscheinlich, und dann haben wir halt einfach auch sehr, sehr viel kommuniziert miteinander und glaub dann auch jeweils bei den anderen jemanden gefunden, der in einer schwierigen Situation diesen anderen Blickwinkel auch nochmal geben kann. So, dadurch, dass wir auch so menschlich eigentlich sehr, sehr verschieden sind, nicht nur aus der Richtung, wo wir herkommen, sondern ja auch, wie wir teilweise Sachen einfach sehen, ist das ja ein unfassbarer Zugewinn, wenn da einfach jemand nochmal einen komplett anderen Blick auf eine Situation geben kann, in der man selbst ja drinsteckt und dann vielleicht auch gar nicht mehr alles wahrnehmen kann, weil man einfach zu tief drinsteckt. Na, also man kennt das vielleicht vom Fußball, wenn du auf dem Platz stehst, siehst du viel weniger, als wenn du von draußen von der Tribüne drauf guckst. Deswegen steht der Trainer ja außerhalb vom Spielfeld und nicht mitten in der Mitte. So, da hat er halt viel mehr Überblick in die Situation. Und das hilft ja ganz oft, dass von außen einer, der nicht in der Situation drinsteckt, der idealerweise vielleicht auch noch einen neutralen Blick auf die Situation halt hat oder den bewahren kann, der da halt einfach nochmal ein Feedback gibt.
Also ich glaube auch, wenn die meisten Trainer mit auf dem Fußballfeld ständen, dann würde die eine oder andere Situation wahrscheinlich noch stärker eskalieren. Aber der Grundpunkt, der dahinter steht, ist ja auch eine der Grundannahmen der Psychotherapie zum Beispiel. Dass man sagt, ich begebe mich dort in einen geschützten Raum mit jemandem, der in mir nicht emotional investiert ist, der mit dem ich nicht befreundet bin, ähnliches, der oder die auch noch darin geschult ist, besonders gut reflektieren zu können mit mir zusammen, beispielsweise, oder Tipps geben zu können, also je nach Schulunterschied. Und da hast du vorhin du hast eine Sache angesprochen, die ich hervorheben möchte. Uns war wichtig, dass wir, sie hat mir vorgenommen, ich weiß nicht, für die Schimpfwörter zu finden, wir haben uns vorgenommen, dass man sich ehrlich reflektieren kann. Und wir hatten das große Glück, dass die Sachen, an denen man das festmacht, relativ eindeutig waren. Dass wir gesagt, also, stumpf im Vertrieb, wer Umsatz macht, hat recht. Erstmal grundsätzlich. Und wer dann noch eine möglichst hohe Quote hat, der Menschen, die auch noch nach Jahren Kunde bleiben, hat noch viel mehr recht. Also die stumpfe Idee daraus zu sagen, es gibt Marker, die uns darauf hinweisen lassen, ob eine gewisse Strategie funktioniert. Und da ist eine Sache, die auch wir haben ja große Kommunikationsrunden auch Austausche gehabt, im Sales-Bereich. Und es gibt Menschen, die haben unglaublich hohes Verlangen, recht zu haben. Und es gibt Menschen, denen ist wichtiger, dass sie richtig sind. Und ich habe damals in der Psychologie gelernt, eine der schlimmsten Sätze, die man sagen kann, ist, du hast recht, weil in dem Moment, wo man sagt, du zeigst mir irgendwas auf und ich sage, ja, du hast recht, schiebt unser Kopf das automatisch von uns selbst weg, weil wir es nicht mit uns selbst assoziieren, sondern mit der anderen Person. Ja, also du hast recht, Klammer auf, weil du schon viel weiter bist oder weil du schon Sachen kannst, die ich gar nicht könnte. Und es macht für den Kopf einen wahnsinnigen Unterschied zu sagen, das ist richtig. Also es geht nicht darum, wer sich bei einer Meinungsäußerung durchsetzt, sondern wer näher an das rankommt, was man so als zumindest intersubjektive Wahrheit beschreiben kann. Und ich glaube, das ist, oder ich bin davon überzeugt, dass das eine Sache ist, die bei vielen Leuten eine Blockade auslöst.
Definitiv. Oft ist es ja auch so, dass du in so einer Situation, wo dir jemand Feedback gibt, eher in so einer, ich gehe erstmal einen Schritt Zurückhaltung bist und ich baue erstmal eine Mauer auf, weil Kritik ja selten was sehr, sehr Positives ist oder als positiv wahrgenommen wird. Mittlerweile empfinde ich Kritik, wenn sie konstruktiv ist und natürlich nicht auf persönlicher Ebene, immer als sehr, sehr gut in meinem Arbeitsalltag, weil das natürlich dazu führt, dass ich mich verbessern kann. So, das heißt, ich hole mir ja auch aktiv Kritik ein von Menschen, denen ich schätze, von Menschen, wo ich sage, hey, mit denen arbeite ich vielleicht sehr, sehr eng zusammen und hole mir da regelmäßig das Feedback, hey, was läuft gut, was läuft schlecht. Gerade was läuft schlecht, ist noch interessanter als was gut läuft, weil das ja auch wieder ein Prozess ist, wo man dann wieder wachsen kann. Und mein Prozess, man ist nicht immer 100% zufrieden, aber ist ja meistens alles gut, sonst würde man die Sachen nicht so tun, wie man es macht. Wenn man sich dann mal so ein Feedback einholt und dann die Wahrheit von außen kommt, die Wahrheit der anderen, stellt man dann vielleicht fest, hey, oh, ich habe die eine Sache, weil vielleicht auch ich das gemacht habe und das mein Prozess ist und ich das aufgebaut habe. Ne, mit vollem Selbstvertrauen, man baut ja auch nicht Sachen, um Fehler zu machen oder Sachen schlecht zu machen. Man macht auch eigentlich nicht absichtlich Fehler in der Regel. Dann kriegt man die Wahrheit von außen, dann, oh, stimmt. Habe ich gar nicht so betrachtet hier an der einen oder anderen Stelle. Ich denke, das ist da ganz wichtig, also auch die Offenheit zur Wahrheit. Also offen zu sein, Wahrheit auch einfach zu akzeptieren, auch zu akzeptieren, dass die Wahrheit halt nicht eindeutig ist. Nicht immer zumindest.
Ich glaube auch die Wahrheit, oder ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, eine reine Offenheit dafür ist nicht ausreichend. Jordan B. Peterson, das ist ein Buch 2017, habe ich das erste Mal gelesen, so ein bisschen mein Leben auch umgekrempelt hat in einigen Teilen, als ich Bücher, die ich uneingeschränkt weiterempfehlen würde. In seinem Buch 12 Rules for Life schreibt er in einem Kapitel Tell the Truth. Or at least don't lie. Also sagt die Wahrheit oder lügt zumindest nicht. Mit jeder Aussage, die man tätigt, die näher sich an der Wahrheit als an der Unwahrheit befindet, bewegt man sich in eine Situation rein, wo man sich wenig umschauen muss. Also Leute, wir wissen ja, Leute lügen regelmäßig. Gehört auch zum Menschsein mit dazu. Es gibt Höflichkeitslügen, dass man vielleicht noch nicht sagt, dass die Person gerade ziemlich aus dem Mund riecht oder vielleicht mal stärkeres Deo hätte benutzen sollen. Ja, also da
Oder dass
fängt
die
es
Socken
an.
von Oma ein schönes Weihnachtsgeschenk waren.
Oder dass die Socken von Oma ein schönes Weihnachtsgeschenk waren. Und da zieht es sich ja weiter durch. Und ich glaube, es ist nicht immer möglich, 100% das zu sagen, was einem im Kopf rumschwirrt, was man selbst als Wahrheit definieren würde. Das ist auch häufig nicht angebracht, aber zumindest sich so weit im Rahmen zu bewegen, dass man Sachen sagt, die nicht unwahr sind, ist ein riesiger Schritt, der einen auch, finde ich, nochmal deutlich sicherer macht, weil man A, damit automatisch mehr auf Konfrontationskurs geht und das aushalten können muss, und B, weil es auch deutlich authentischer wirken lässt, was dann wieder langfristig einfach sehr viel sinnvoller ist.
Ja, weil wenn man so ein Lügenkonstrukt, das hat ja auch das Wort eigentlich schon in sich, ne? Also ein Konstrukt aufzubauen, ist ja immer auch mit viel, viel Arbeit verbunden. Ne? Und jeder kennt vielleicht auch jemanden, der das sehr, sehr gut beherrscht, so Intrigen zu spinnen, aber man kennt es ja auch aus Fernsehserien, ne? Und umso mehr Lügen man erzählt, umso komplexer wird. Und das muss man sich dann ja auch alles merken können. Wen habe ich welche Lüge erzählt und wen habe ich was erzählt? Es ist ja, wenn ich die Wahrheit sage, relativ einfach. Ich habe allen die Wahrheit erzählt. So, dann brauche ich darauf keine Energie auch mehr verschwenden, mir zu überlegen, was ich wem erzählt habe, weil wenn es einmal die Wahrheit ist, braucht es keine weiteren Ressourcen an der Stelle.
Und da gab es eine Studie aus der Verkehrspsychologie, die ich total spannend fand. Der Grund, warum Leute sich im Straßenverkehr ordentlich verhalten, hat nicht viel damit zu tun, dass sie das gerne tun, sondern ist fast ausschließlich ein Umgehen wollen von Strafen. Also der Grund, warum einige Leute am Handy sind, ja, einige haben auch, oder nicht am Handy sind, einige haben bestimmt auch Angst davor, dass sie einen Unfall bauen könnten, wobei halt ein größerer Teil das primär lässt oder halt auch nicht über rote Ampeln fährt, weil sie der Strafe entgehen wollen. Und hier ist das Ganze proportional zu, wie schlimm empfinde ich das, womit ich damit bestraft würde. Und hier ist ja auch die Frage beim Lügen oder ähnlichen Virus, die Wahrscheinlichkeit, dass das rauskommt. Und es gibt diesen Spruch, du kannst wenige Menschen über eine lange Zeit belügen oder eine Menge von Menschen über kurze Zeit, aber du wirst niemals eine große Menge von Menschen über eine lange Zeit belügen können. Und das ist, glaube ich, das spielt hier halt eine riesige Rolle. Wo ich auch sagen würde, der Preis dafür macht es einfach zu einer unglaublich unattraktiven Strategie.
Absolut. Aber wie fällt es denn leichter, öfter die Wahrheit zu sagen?
Ich glaube, es ist so wie bei den meisten Sachen. Es ist absolut notwendig, dass man in einem kleinen Rahmen anfängt, der sich noch in der eigenen Wohlfühlzone befindet. Also wenn man jetzt einen sehr herrischen Boss hätte, wäre jetzt vielleicht die Möglichkeit, dem erstmal auf den Tisch zu koten und dem zu sagen, was man von ihm hält, nicht unbedingt die Art und Weise, mit der ich anfangen würde, sondern tendenziell eher kleinere Sachen mit Leuten, bei denen man sich wohler fühlt. Egal, ob das starke Freunde sind oder Familienangehörige, wenn man sich bei denen sehr wohl fühlt. Also ich denke mal, auch da, das ist wie so ein, es ist kein Muskel per se, aber ich glaube, es ist schon ein Skill, der trainiert werden muss. Und aufgrund der Sachen, die wir vorhin beschrieben haben, finde ich, merkt man, wenn man das regelmäßig umsetzt, dass vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum gesehen, hier die Wahrheit zu erzählen, im Schnitt die bessere Strategie ist. Und damit hat man wie so eine Art Feedback-Kreislauf, der einen dann wieder dazu bringt, tendenziell mehr davon zu machen als weniger.
Da bin ich komplett bei dir. Also wir haben halt auch nur begrenzte Kapazitäten, ne? Auch was unsere geistigen Kapazitäten halt angeht. Und wenn du die halt immer wieder mit neuen Lügen füttern musst oder die auch da drin behalten musst, damit alles halt funktioniert, stehen die Ressourcen ja nicht für andere Sachen zur Verfügung, ne? Und das schränkt dich dann natürlich irgendwann massivst ein und lässt sich dann halt irgendwann halt das ganze Ding halt auch zusammenbrechen, weil du es ja vielleicht nicht mehr merken kannst.
Ich meine, da merkt man halt auch, wie viel Erwartungshaltung da mit drin steckt. Realistisch. Weil du lügst ja, weil du Erwartungen daran hast, dass es entweder zu dem besseren Ergebnis führt oder weil die Wahrheit zu sagen zu einem Ergebnis führt, was dir schaden könnte. Und meine Wahrnehmung, und da bin ich auch einfach, vielleicht habe ich da auch eine andere natürliche Disposition zu, aber mein persönliches Gefühl ist, einer der größten Vorteile, die ich relativ früh in meinem Geschäftsleben ausleben konnte, schon immer oder in Freundschaften, ist das Thema Authentizität. Und wir kommen nun mal aus dem Finanzbereich und im Finanzbereich ist Vertrauen das A und O. Und es gibt sehr viele, also du kannst im Finanzbereich, wenn du bereit bist zu lügen, kannst du über auch kurze und mittlere Distanzen oder indem du ständig deine Partner wechselst, mit denen du zusammenarbeitest, realistisch eine relativ große Menge an Vermögen anhäufen. Aber das heißt nicht, dass es die richtige Strategie ist. Das heißt halt meistens eher, dass es einen verkümmern lässt, entweder innerlich oder im sozialen Umfeld. Und wenn man nicht gerade Psycho oder Soziopath ist und kein Mitgefühl empfindet, dann ist es auch eine Strategie, die sehr, sehr schwierig für den eigenen Kopf ist.
Ist ja in der Regel auch begrenzt. Also wir sind ja jetzt beide auch nicht erst seit 2 Jahren im Vertrieb. Also ich habe, oder du sicherlich ja auch schon so Leute in unserer Firma außerhalb davon so agieren sehen. So, und die sind in großer Stückzahl einfach auch nicht mehr da. So, weil das halt auf kurz oder lang nicht tragbar ist, so ein System.
Und da, was nehmen wir uns daraus mit? Ich würde sagen, wer versucht, die Wahrheit zu sprechen, wird häufiger auf die Nase fallen, aber langfristig ist es mal einfacher haben, aufzustehen. Auch weil man Leute um sich herum hat, die einem dabei wieder aufhelfen. Wer diese Wahrheit sagt, ist vertrauenswürdiger und wer Vertrauen genießt, dem wird auch Vertrauen geschenkt und der kann auch Vertrauen schenken. Natürlich, wenn deine eigene Wahrheit ist, dass die ganze Welt gegen dich ist und dass du auch ich bin bekümmert, zu Hause sitzt und eigentlich die Welt sich hätte nicht verändern sollen in den letzten 50 Jahren, dann ist das schwierig. Ja? Also das funktioniert halt, die eigene Wahrheit auszusprechen, heißt halt nicht immer, dass man sich an der objektiven Wahrheit sehr stark dran befindet. Wir wissen auch aus der Psychologie, dass je näher wir den Fokus der Kontrolle in unser eigenes Selbst lenken, das kann man auch durch Denken schaffen, desto glücklicher sind Menschen ebenfalls. Und da fällt mir gerade noch ein Beispiel ein, was ich total krass finde. Sul Schnitzen, der das Archipel Gulag geschrieben hat. Also der war sowjetischer Soldat und wurde dann später im Krieg wurde der selbst in so einen Gulag gesteckt. Total menschenunwürdige Lebensbedingungen natürlich. Und der beschrieb in seinem Buch, also nicht nur die Geschichte, wie so Menschen, indem sie einfach immer weiter von der Wahrheit abgekommen sind, überhaupt dieses System mitgeschafft haben, sondern der saß auch da und hat sich die Frage gestellt, wer von den Leuten, die hier in diesem Camp sind, wird das überstehen oder kann das langfristig überleben? Und er hat in den Leuten, die er besonders widerstandsfähig gefunden hat, eine Fähigkeit entdeckt. Und das war, sich selbst zu hinterfragen, wie viel man selbst zu der eigenen Situation beigetragen hat. Und dann nicht auf das System zu schimpfen oder Stalin oder wer auch immer alles dafür verantwortlich war, sondern halt wirklich zu schauen, wie man das selbst angehen kann. Und das halte ich für einen, also sehr ehrwürdigen Weg. Und ich glaube, nicht jeder darf oder muss glücklicherweise so einen Weg schreiten, um zu derselben Erkenntnis zu kommen. Aber das fand ich doch schon sehr eindrücklich.
Und das ist auch oft so. Also ich hatte in meiner Jugend mit Mobbing zu tun, also nicht als Täter, eher so aus Opfersicht. Und in dem Moment, wo das passiert, ist man ja ganz, ganz oft so, alle anderen sind dran schuld und ich kann ja gar nichts dafür und warum sind alle so böse zu mir? Also weil man so aus dieser Opferhaltung halt auch agiert. Und wenn man das jetzt mal so ein paar Jahre später, also eher so ein paar, mehr als ein Jahrzehnt später, das nochmal sauber reflektiert und als angefangen habe, mich damit auch zu beschäftigen, wieso, weshalb, warum. Also das, was du gerade beschrieben hast, natürlich in einer anderen Situation, aber ähnlich vielleicht, dann ist mir halt auch aufgefallen, dass ich da halt auch nicht ganz unschuldig dran war. So was man natürlich, wenn man in dieser Situation steckt, gar nicht wahrhaben möchte, dass man vielleicht, weil man ja der Geschädigte ist in dem Sinne, da auch Anteile halt dran hat. Aber wenn man halt jetzt neutral von außen mal drauf guckt und nicht sagt, hey, die Täter sind böse Menschen, was sie nicht sind, weil ich kenne die beide, die da maßgeblich für verantwortlich sind und komme mit den beiden auch mittlerweile sehr, sehr gut aus, dann war ich da halt auch nicht unschuldig dran. Heißt auch nicht, dass ich die komplette Schuld von den Tätern wegnehmen möchte. Ne? Heißt aber auch, es sind immer zwei Parteien involviert in die ganze Sache. Und auch die Opfer tragen ihren Teil dazu bei, dass sie halt die Opfer sind in dem Rahmen.
Ja, ich glaube, ganz wichtig, wir haben nicht vor, das Thema Victim Blaming zu betreiben. Also es geht nicht darum, Menschen den schwarzen Peter zuzuschieben, denen schreckliche Dinge passieren, weil auch genug Dinge wie Wetterphänomene, Tsunamis, Krankheiten, andere Sachen aus so vielen komplexen einzelnen Bestandteilen zusammengefügt sind, dass der Mensch darüber auch keine Kontrolle hat. Gleichwegs ist es häufig die bessere Strategie, so zu tun, als hätte man einen Teil dazu beitragen können, ohne, und das ist halt der Schritt, der dahinter steht, ohne sich dafür kaputt zu machen. Also nur weil man versucht, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, heißt es das nicht, dass man sich selbst, dass man das Recht jetzt gewonnen hat, sich selbst kaputt zu machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr simpel.
Ich sehe da eher eine Position der Stärke sogar. In dem Moment, wo einem selbst klar wird, was für Anteile man an einer Situation hat, liegt das Heft des Handelns ja wieder bei mir. Das heißt, in dem Moment, wo ich weiß, wie bin ich in die Situation gekommen und was habe ich dafür getan, dass ich da bin, auch so eine schlechte, so eine Opfersituation, kann ich ja dafür sorgen, dass diese Situation nicht mehr eintritt. Wenn ich mich aber nicht damit beschäftige, wieso diese Situation vielleicht eingetreten ist, habe ich keine Option, diese Situation wieder vorzubeugen, aus meiner Sicht. So, also muss ich mich auch gerade mit negativen Situationen stark beschäftigen, um halt aus Selbstschutz, das ist für mich reiner Selbstschutz, damit ich halt weiß, okay, ich möchte diese Situation, die ich damals erlebt habe, die mich wirklich sehr, sehr hart getroffen hat, die mich auch sehr, sehr viele Jahre noch beschäftigt hat und bis heute beschäftigt, möchte ich nicht wieder landen. Also musste ich mich damit auseinandersetzen, dass ich da nicht wieder lande. Also muss ich zum Ursprung eigentlich zurück und der Ursprung liegt immer auf beiden Seiten.
Also, was nehmen wir uns auch heute mit? Wir haben relativ viele Themen angeschnitten. Wie wäre es das nächste Mal, wenn ihr euch überlegt, ob der einfachere Weg ist, jetzt was zu sagen, was weniger nah an der Wahrheit dran ist, oder etwas zu sagen, was nah an der Wahrheit dran ist? Denn es ist eher in die Richtung zu tendieren, das Ganze als Prozess anzusehen, das Ganze auch als Skill anzusehen und es auch vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit oder Langfristigkeit mit ins eigene Leben zu integrieren.
Ja, trau dich da die kleinen Schritte zu machen, die unbequemen Wahrheiten auch mal auszusprechen und dann schaut vielleicht mal, was passiert.
Wollte mich eigentlich jetzt gerade schon verabschieden, aber ich merke, dass das gerade in mir selbst einiges auslöst. Ich glaube, ich muss darüber gleich nochmal eine Menge nachdenken.
Oder das ist gut, wenn das bei uns auch Sachen auslöst, was wir uns hier unterhalten.
Das ist hilfreich. In dem Sinne, euch einen wunderschönen tendenziell Wochenstart und oder Wochenende oder Freitag, vielleicht sogar Donnerstagnachmittag. Wenn ich Donnerstagnachmittag richtig getroffen habe, müsst ihr uns definitiv liken. Ansonsten alternativ hört ihr bald wieder von uns und bis dahin.
Bis dahin, eine schöne Zeit euch.